Moin und herzlich willkommen beim Modekapitän. Ich bin Kapitän Judith und hier erfährst du mehr über den Weg zu deinem erfolgreichen Textilunternehmen. Los geht's! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Einzelhändlerakquise, wie ich das auch beim letzten Mal angekündigt habe. Und heute wollen wir uns mit einem ganz wichtigen Thema beschäftigen. Viele meiner Interessentinnen, die mich kontaktieren, die haben entweder keine Erfahrung oder wenig Erfahrung mit der Einzelhändlerakquise. Ich höre in meiner Community auch von nicht wenigen Labels immer wieder, dass sie Läden angefragt haben, dass Läden vielleicht gar nicht auf ihre E-Mails antworten, dass sie ihre Produkte auf Kommission verkaufen, also was heißt verkaufen, auf Kommission verkaufen kann man ja eigentlich gar nicht sagen. Man sollte eher sagen, auf Kommission an die Geschäfte abgeben. Das heißt, der Laden stellt die Produkte bei sich mehr oder minder aus und im Falle eines Verkaufs bekommt das Label halt ja einen Teil des Gewinns. Das ist für dich natürlich auch ein super hohes Risiko und ich bin absolut kein Fan von Kommissionsgeschäften, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten Einzelhändler sich tatsächlich auch dann überhaupt nicht darum bemühen, die Produkte abzuverkaufen, weil sie letztendlich ja auch keinen Druck haben. Und für mich hat das auch ein bisschen mit Professionalität des Einzelhändlers zu tun, dass die Produkte tatsächlich auch im Einzelhandel angeboten werden und der Einzelhandel, also der Händler, dir die Produkte auch abkauft. Ja, was mich zu dem heutigen Thema bringt, weil heute wollen wir uns damit beschäftigen, welche Fehler du sonst noch in Bezug auf die Einzelhändlerakquise vermeiden solltest. Und ich wette, das wird dir viele Erkenntnisse einfach dahingehend bringen, dass du zukünftig vielleicht erfolgreicher sein wirst bei deiner Händlerakquise. Und falls du noch mehr Unterstützung brauchst, dann würde ich dich sehr gerne an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass demnächst wieder mein Ab in den Handel-Programm startet. Das ist ein Gruppenprogramm, was wieder über 8 Wochen gehen wird. Da gibt es ein sehr detailliertes Workbook und ja, das basiert letztendlich auf all den Erfahrungen, die ich über die letzten Jahre im Einzelhandel gesammelt habe. Ich habe ja inzwischen über 10 Jahre Branchenerfahrung und habe einige davon tatsächlich auf Seiten des Einzelhandels bzw. Großhandels und später auch in Beratungsprojekten für den Handel und Handelsvertreter verbracht. Insofern, ja, Vertrieb in der Textilindustrie ist meine Leibspeise sozusagen und genau da möchte ich dir das Wissen auch transparent rüberbringen und möchte dir einfach erklären, wie tickt dein Gegenüber, damit du auch besser damit umgehen kannst, welche Erwartungshaltung hat dein Gegenüber. Genau, und wenn du Interesse an mehr Informationen hast, dann trag dich auf jeden Fall für den Newsletter ein. Du findest den Link auch in den Shownotes und ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, komm gerne auch über meinen Instagram-Kanal auf mich zu. So, lass uns mal einsteigen in die heutige Folge und zwar die 7 Fehler. Ich habe das Ganze so ein bisschen aufgebaut anhand des Vorgehens. Das heißt, dass wir tatsächlich so, also wenn du die Händlerakquise vorbereitest und durchführst, an diesem Prozess habe ich mich bei den 7 Fehlern auch orientiert, damit du hoffentlich ausreichend Struktur durch diese Folge haben wirst. Und selbst wenn du vielleicht noch mit dem Gedanken spielst, soll ich vielleicht überhaupt einen Einzelhandel verkaufen? Ich bin mir da nicht so sicher, passt mein Label in den Einzelhandel? Dann bin ich mir sicher, dass du auch das ein oder andere Takeaway aus dieser Folge mitnehmen wirst. Fehler Nummer 1. Das ist tatsächlich, wenn deine Kollektion nicht kommerziell genug ist. Ich möchte dir da ein Beispiel aus meiner persönlichen Vergangenheit geben, weil ich habe nicht immer nur im Vertrieb gearbeitet. Ich habe tatsächlich, ich bin in die Textilindustrie darüber letztendlich gekommen, dass ich ursprünglich ausgebildete Modedesignerin bin und eine Modeschule besucht habe. Und auf dieser Modeschule haben wir natürlich auch eine Abschlusskollektion entworfen und daraus haben wir unsere Abschlussmodenschau entwickelt. Es gab die Möglichkeit, diese Modenschau auf der CPD, der damals größten Modemesse in Europa, zu präsentieren. Okay, ich glaube, sie war sogar irgendwann mal die größte Modemesse auf der ganzen Welt, schrumpfte damals aber schon immer sehr stark und inzwischen ist es die Gallery, die in Düsseldorf auch noch stattfindet, aber naja, an den Glanz vergangener Zeiten aus meiner Perspektive nicht anschließen kann. Genau, und damals war halt auch das komplette Messegelände noch belegt, etc. Da wir allerdings ein sehr starres Konzept für diese Abschlussmodenschau hatten, habe ich mich dazu entschieden, die Abschlussmodenschau selber zu organisieren. Und das war auch ein großer Erfolg. Das fand damals in Köln statt und damals habe ich meine Kollektion, das war eine Damen- und Herrenkollektion, auf einem Laufsteg gezeigt, den wir komplett selber gebaut haben. Wir waren ein Projektteam, ich hatte Unterstützung von ja, damaligen Freunden, Bekannten, etc. Und wir hatten unter anderem einen Wirtschaftsingenieur mit dabei. Wir haben einen kompletten Laufsteg und die Tribüne selber gebaut. Wir haben mehrere Nächte lang irgendwelche Papierblüten, mehrlagige Papierblüten gebastelt. Also es war großartig. Ich weiß noch, dass ich an einem Tag mit einem der Gruppe im Park war, um Laub zu sammeln. Wir haben dann also Laub in so große Müllsäcke zusammengekehrt, womit wir dann eben den Laufsteg in so einen Laubweg verwandelt haben. Wahnsinn. Naja, letztendlich habe ich diese Kollektion gezeigt und natürlich war ich auch sehr stolz darauf. Und im Anschluss daran haben mich direkt Händler, die auch anwesend waren, angesprochen, wo man denn die Kollektion eigentlich kaufen könnte. Und so bin ich irgendwie mehr oder minder ganz spontan in die Selbstständigkeit hineingeschlittert. Ich würde schon sagen, dass ich immer ein sehr engagierter Mensch war, überdurchschnittlich engagiert und immer so ein großes Interesse auch daran hatte, mehr zu machen und meine Sachen eben eigenverantwortlich zu machen. Und naja, so kam es eben, dass ich damals dann von Händlern angesprochen wurde und daraus hat sich dann tatsächlich mein eigenes Label entwickelt, was ich ungefähr 3 Jahre betrieben habe. Im europäischen Ausland, unter anderem zum Beispiel in Barcelona, habe ich sehr gut verkauft und auf dem deutschen Markt habe ich keinen Fuß in die Tür bekommen. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe immer nicht verstanden, warum, und habe immer versucht, mir dieses Wissen zusammenzusuchen über Verbände, habe dort angerufen, habe Leute gefragt, habe gefragt, hey, wie muss ich meine Preise kalkulieren und so weiter. Also all die Fragen, die du wahrscheinlich jetzt auch hast, die habe ich damals schon gestellt und ich meine, das müsste 2009 roundabout gewesen sein, also es ist mehr als 10 Jahre einfach her und das ist so verrückt. Und ich habe damals schon gesagt, dieses Wissen muss transparent verfügbar sein. So, und dann rückblickend betrachtet, letztens hatte ich auch noch mal ein Lookbook von mir damals in der Hand, kann ich ganz genau sagen, warum der deutsche Markt das nicht gekauft hat. Und zwar, weil die Kollektion, auch das war eine Damen- und Herren-Kollektion, auch relativ umfangreich, nicht kommerziell genug war. Was bedeutet das letztendlich? Zwei Aspekte. Erstens, die Kollektion muss zum Markt passen. Das heißt, die erste Frage, die du dir immer stellen solltest, ist, wer ist meine Zielgruppe und welche Bedürfnisse haben die letztendlich auch? Es bringt nichts, irgendwie Produkte aus seiner eigenen Kreativität heraus zu entwickeln. Das ist schön, aber das ist dann für mich etwas, was ich tatsächlich eher unter dem Begriff Kunst fassen würde. Und da sehe ich persönlich auch den Unterschied zwischen Kunst und Design. Ja, ich hole gerade wirklich sehr weit aus, aber ich denke, das ist wichtig zum Verständnis, weil kommerziell vielleicht nicht so eingängig ist. Das heißt, wenn du etwas aus dir heraus entwickelst und dann ist es ja letztendlich ein Glücksspiel, ob der Markt darauf reagiert oder nicht. Meiner Meinung nach bedeutet Design, egal ob wir von Produktdesign, Grafikdesign, Modedesign oder was auch immer für eine Disziplin sprechen, bedeutet das, ich schaue mir als allererstes den Kunden an und welche Bedürfnisse hat der und anhand dessen entwickle ich meine Produkte. Und wenn man an angestellte Modedesigner und Produktmanager denkt, dann ist es letztendlich auch so, dass diejenigen, die erfolgreichsten und auch bestbezahltesten, was ja in der Branche absolut nicht üblich ist, bestbezahltesten sind, das sind diejenigen, die die Zielgruppe sehr genau kennen und sehr genau analysiert haben und dann halt in dieser Struktur, in diesem Rahmen kreativ werden und da besondere und außergewöhnliche Produkte entwickeln. Genau. Also das ist auf jeden Fall ein Ratschlag, den ich dir also das hat noch nicht mal was mit der Ansprache oder so zu tun, sondern wirklich, es ist ein fundamentaler Ratschlag, der für deine Kollektionsentwicklung schon wichtig ist. Und insofern war es mir auch wichtig, den an den Anfang zu setzen. Also sorg dafür, dass deine Kollektion kommerziell genug ist. Das hat noch sehr viele Aspekte, auf die ich gerne auch nochmal in einer anderen Folge eingehen kann, wenn du möchtest. Letztendlich geht es aber darum, dass es zum einen darum geht, dass die Produkte natürlich für den Kunden attraktiv sind, zum anderen aber auch fällt da sowas drunter, wie beispielsweise, dass jede Kollektion eine Einstiegspreislage haben sollte. Das heißt, ein Produkt, was mehr oder minder so ein Mitnahmeartikel ist, und dass man einen gewissen Kundenservice hat und so weiter und so weiter. Also, deine Kollektion, deine Produkte sollten auf jeden Fall kommerziell sein. Das heißt, letztendlich auch gut abverkäuflich und auch, ja, wirklich gewollt bei der Zielgruppe. So, wenn wir zum zweiten Fehler kommen, dann geht es sozusagen einen Schritt weiter. Wenn du da den Händler kontaktierst, dann brauchst du ja Händlerunterlagen. Du willst ja auf irgendeine Art und Weise den Händler ansprechen. Und ein Bestandteil dieser Händlerunterlagen ist das Lookbook. Wenn du wissen möchtest, welche Bestandteile die Händlerunterlagen noch haben, auch dann kann ich dir gerne meinen Instagram-Account, siehe Shownotes, ans Herz legen. Auf der anderen Seite erkläre ich dir aber auch detailliert in dem Programm, ab in den Handel, wirklich konkret, welche Bestandteile haben die Händlerunterlagen, wie müssen die aussehen und liefere dir auch konkrete Vorlagen. Der Punkt ist, dein Lookbook, was ja zu den Händlerunterlagen gehört, ist letztendlich wie eine Art Katalog, aber nicht so eine Art Otto-Katalog, sondern eher ein hochwertiger Katalog, der sich an die B2B-Zielgruppe richtet, also an Geschäftsleute. Das heißt, es spielt weniger eine Rolle, also da muss jetzt irgendwie nicht ein Preis super groß drauf aufgedruckt sein oder so, und der Händler hat natürlich beispielsweise eine höhere Produktkompetenz als der Endverbraucher. Dem Endverbraucher sind andere Dinge wichtig, vielleicht auch als dem Händler. Das heißt, den Händler interessieren auch beispielsweise solche Sachen. Gibt es vielleicht verschiedene Größen? Oder wenn du Hosen herstellst, gibt es vielleicht verschiedene Längen? Und wie ist die Struktur des Materials? Wie fällt das Produkt? Womit könnte man es kombinieren? All solche Sachen sind essentiell für ein Lookbook und die sollten darin auch abgebildet sein. Und der Fehler Nummer 2 ist, wenn du dein Lookbook nicht aussagefähig präsentierst. Das heißt, die Fragen, die der Händler an dein Lookbook hat, also an dein Produkt, was er gerne wissen möchte, optisch gesehen, die sollten mit diesem Lookbook absolut beantwortet werden. Wie ich eben schon gesagt habe, darunter fallen solche Punkte wie das Produkt generell, wie sieht das natürlich aus, dazu gehört, wie ist die Struktur vom Material. Wenn du zum Beispiel Strick herstellst, einen Grobstrickpullover oder sowas, wie habe ich mir den vorzustellen? Wie fällt der? Wie sitzt der? Wenn es Richtung Produkte, zum Beispiel Kleider oder sowas geht, wie fallen diese Produkte? Also, sind die eher so leicht flatterig oder relativ schwer? Hängen die runter oder sitzen die so fluffig? Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Varianten. Und das ist etwas, was der Händler gerne im Lookbook sehen möchte. Und genauso auch, wenn du zum Beispiel Businesskleider anbietest, wie sind die Verschlüsse, dass du eben nicht nur jetzt ein Model mit einem Kleid abbildest, sondern zum Beispiel vielleicht auch auf eine raffinierte Art und Weise zeigst, dass der Reißverschluss zum Beispiel in der Seitennaht versteckt ist. Zum Beispiel könntest du es machen, indem du ein Model, was sich so leicht schräg stellt, diesen und die Hand in die Hüfte, in die Taille hält, da könntest du ja automatisch dann praktisch zeigen, okay, hier ist der Reißverschluss. Solche Sachen. Wenn du dir selber da total unsicher bist, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, an dieser Stelle nicht beim Fotografen zu sparen. Wo du auf jeden Fall selber zum Beispiel Fotos machen kannst, insbesondere wenn du da ein Händchen für hast oder auch mit einem Fotostudio, was wirklich extrem günstig ist, zusammenarbeiten kannst, ist das Thema Online-Shop. Es gibt gute Fotostudios, ich kenne auch einige, die die Produkte für den Online-Shop so hochwertig präsentieren, dass man alles sieht, was man dafür braucht und auch so kurze Videos drehen und so weiter. Und dann liegen wir preislich bei 12 bis 15 Euro pro Produkt inklusive aller Fotos und so weiter. Das Lookbook ist in der Regel teurer. Da kannst du so davon ausgehen, dass ein Fotograf zwischen 400 und 1000 Euro Tagessatz nimmt. Und das würde ich dir tatsächlich auch immer empfehlen zu investieren. Du kannst, was das Model betrifft, vielleicht auch eine Person aus deinem Bekanntenumfeld nehmen, wo du sagst, die Person passt extrem gut zur Kollektion oder so. Du kannst auch beim Visagisten sparen. Aber beim Fotografen würde ich dir empfehlen, nicht zu sparen. Der ist gut, was so Location-Auswahl betrifft. Der hat meistens eigene Ideen. Der weiß, wenn er Erfahrung mit Fotografie von Modeprodukten hat, wie muss das Produkt fotografiert werden. Und damit ersparst du dir, glaub es mir, so viel Arbeit. Und genauso wie dein Instagram-Account soll auch schön aussehen, damit die Leute deine Produkte kaufen. Genauso möchtest du ja auch, dass das Lookbook dein Label im besten Licht präsentiert. Genau, und deshalb würde ich dir auf jeden Fall da auch empfehlen, nicht zu sparen. Dann, das knüpft eigentlich auch an den ersten Fehler, den ich dir auf jeden Fall empfehlen würde zu vermeiden. Und zwar ist es, wenn du keine klare Zielgruppe hast. Keine klare Zielgruppe seitens des Endverbrauchers. Das heißt, du machst Produkte, du weißt aber eigentlich gar nicht, für wen die sind. Das wird dich insofern bei der Einzelhändlerakquise behindern, weil du gar nicht herausfinden kannst, bei welchen Händlern dein Produkt überhaupt gelistet werden könnte. Das heißt, du weißt auch gar nicht richtig, wen du ansprechen könntest. Und insofern solltest du dir auf jeden Fall als allererstes bei deiner Kollektionsentwicklung, wie ich eben eingangs auch gesagt habe, immer darüber klar werden, wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Und mach das wirklich so greifbar wie möglich. Das heißt, mach so einen Steckbrief meinetwegen, wie man das aus dem Wilden Westen kennt, wo du wirklich der Person auch einen Namen gibst und absolut verstehst, mit wem du da eigentlich die ganze Zeit kommunizierst und für wen du deine Produkte machst. Fehler Nummer 4 knüpft auch wieder daran an, und zwar ist das, wenn du die falschen Händler ansprichst. Das heißt, du solltest dich im Vorfeld intensiv damit auseinandersetzen, bei welchem Händler macht dein Produkt überhaupt Sinn? Und da denk bitte nicht, den Fehler machen ganz, ganz viele, nur in deinem lokalen Umfeld, also dass du sagst, ja, 20 Kilometer von mir ist hier ein Geschäft, gut, das mag auch alles sein, da könnte auch vielleicht dein Produkt hinpassen, aber das, was ich meine, worüber du dir als allererstes mal Gedanken machen solltest, welche Art von Händler passt zu dir? Ist das eher eine sehr etablierte, familiengeführte Boutique, wo Leute hingehen, die zum Beispiel eine Damenboutique, wo vielleicht auch ältere Frauen hingehen und mit älter meine ich jetzt mal 40 aufwärts, 45 aufwärts meinetwegen auch, wo die Händlerin die Kunden ganz genau kennt und sagt, okay, Frau Meier, ich habe Ihnen hier schon mal was zurückgelegt, wollen Sie es anprobieren, nehmen Sie es mit nach Hause und geben Sie mir danach zurück, was Sie nicht wollen. Ist das eher eine sehr junge Boutique, die sehr trendnah ist, wo du, keine Ahnung, Oversize-Ärmel in Flieder gerade kaufen kannst, irgendwelche so halbtransparenten Regenmäntel oder was auch immer und die sich vielleicht auch eher in der Großstadt befinden. Boutique Nummer 1 wäre vielleicht auch eher ein Konzept, was du in mittelgroßen und auch kleineren Städten findest, oder ist der Händler, der zu deinem Produkt passt, eher jemand, der sich vielleicht in touristischen Gebieten befindet, weil das Produkt sich super als Mitnahmeartikel im Tourismus eignet, Und damit meine ich nicht nur das typische Touristenprodukt, sondern ich meine, fast alle gehen im Urlaub mal bummeln, insbesondere wenn schlechtes Wetter ist. Und was kaufen Urlauber auch gerne? Geschenke oder Mitbringsel. Und das heißt, wenn du zum Beispiel Kinderkleidung hast, im Urlaub ist man auch mal bereit, etwas mehr dafür auszugeben. Heißt, wenn du zum Beispiel hochpreisige Kindermode anbietest, könnte das durchaus ein Zielhändler sein. Insbesondere auch deshalb, weil auch große Eltern zum Beispiel im Urlaub gerne dann mal was für die Kinder einkaufen. Also da liegt wirklich auch ein totaler Schatz begraben, dass du wirklich identifizierst, welche Art von Händler passt eigentlich zu meinen Produkten. Weil je zielgenauer du das wirklich herausfindest, desto mehr Erfolg wirst du letztendlich auch bei der Einzelhändlerakquise haben. Und wenn du da selber vielleicht nicht ganz genau weißt, was da passen könnte, dann empfehle ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall Unterstützung zu suchen. Genau, dann Thema Händler, was ich natürlich auch als einen der Hauptfehler sehe und auch immer wieder feststelle, ist, dass wenn du sie falsch ansprichst. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails ich in den letzten 5 bis 10 Jahren auf dem Tisch hatte, wo mich jemand gefragt hat, kannst du mir mal helfen, Kundin, keine Kundin, Freundin, Bekannte, ich weiß nicht, Labels und so weiter, wo dann drin stand, also da waren nicht personalisierte E-Mails. Du musst dem Ganzen natürlich immer, wenn du eine Boutique kontaktierst, per E-Mail beispielsweise, ja, du kannst auch per Post machen, das steht auf einem anderen Blatt, aber egal auf welchem Weg, du musst diese Boutique immer persönlich ansprechen, genau wie bei einem Bewerbungsanschreiben. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, danke schön für die Massenmail. Ich möchte das nicht. Du musst individuell auf das Geschäft eingehen. Das heißt, warum denkst du, dass deine Kollektion dorthin passt? Was sind die Vorteile an deiner Kollektion? Und jetzt denk bitte mal, dieser Händler steht in dem Geschäft. Und das Erste, was ein professioneller Händler nicht macht, ist, wenn er beispielsweise seine Ware einkauft, dann geht er nicht hin und sagt, ach, nach welcher Inspiration könnte ich denn heute mal suchen? Ist es eher das rosarote Blumenfeld oder das schöne Wolkenbild, was sich am Himmel ergibt? Nein, kaum zu glauben, aber das ist tatsächlich nicht so, sondern das allererste, was der Händler gerne wissen möchte, was sozusagen, wenn du an ein Haus denkst, das Fundament ist, das ist die Marge. Und deine Marge sollte bei 2,6 bis 2,7 liegen. Genau, dazu komme ich gleich aber auch nochmal. Aber nichtsdestotrotz, deine Marge sollte sozusagen, das ist der erste Punkt, stell dir vor, dein Anschreiben müsste eine Art Checkliste abhandeln. Der erste Punkt, den dein Anschreiben abhandeln muss, ist definitiv die Marge. Und dann interessiert den Händler auch weniger deine Inspiration. Das kannst du in einem Satz abfrühstücken und das mag auch für dich wichtig sein. Aber das, was ich dir überhaupt als Unternehmerin nur empfehlen kann, ist, was möchte dein Gegenüber? Egal, ob du eine Verhandlung mit einer Produktionsstätte machst, ob du an einen Einzelhändler verkaufst, an einen Endverbraucher, es geht nur für dich darum, was du willst. Es geht für dein Gegenüber darum, was dein Gegenüber möchte. Und das ist auch gar nicht so schlimm, weil häufig hat man ja auch gemeinsame Interessen. Aber das solltest du auf jeden Fall berücksichtigen, wenn du einen Händler akquirierst. Das heißt, in deinem Anschreiben gehst du darauf ein, dass wie hoch deine Marge ist. Du erklärst solche Punkte wie, womit lässt sich das Produkt kombinieren? Warum denkst du, dass das in das Geschäft so gut passen würde? Was sind die außergewöhnlichen Vorteile deines Produktes? Nehmen wir da mal mein Lieblingsbeispiel, Lückefinken. Das ist ja von Melanie aus Rostock. Über sie bist du ja bestimmt auch schon mal gestolpert. Verlinken wir dir ansonsten gerne auch nochmal in den Shownotes. Und die kenne ich jetzt schon seit Anfang 2018, als sie meine Kundin wurde. Und die verkauft Leseknochen. Leseknochen, eine Art Nackenkissen, was du perfekt zum Lesen einsetzen kannst. Und das Außergewöhnliche an diesem Produkt ist, dass es die Möglichkeit hat, als sogenanntes Upsell-Produkt verkauft zu werden. Das heißt, jeder, der ein Buch verkauft, der eine Matratze verkauft, der ein Bett verkauft, der einen Platz im Altenheim verkauft, der, also Mir fallen da bestimmt noch tausend Gründe mehr ein. Eine Badewanne theoretisch verkauft, kann unter eine Liege für den Garten verkauft, kann von diesem Nackenkissen, von diesem Leseknochen profitieren. Und das ist das Besondere an diesem Produkt. Dann eine andere Besonderheit könnte vielleicht dein Material sein, deine Herstellung, wo wird es hergestellt, was ist dein USP, warum ist dein Produkt herausragend. Und das solltest du auf jeden Fall finden. Ein ganz wichtiger Punkt ist auf jeden Fall auch immer, was das Anschreiben betrifft, in welchem Ort sitzt denn eigentlich dein Produkt? Gerade wenn du aus dem aus Schleswig-Holstein, aus Hamburg, aus Mecklenburg-Vorpommern kommst und du schreibst den Leuten dann, keine Ahnung, sehr geehrte Frau Meier oder wie sie auch immer heißt, liebe Frau Meier, ich bin persönlich ein großer Fan von etwas nahbarer Ansprache. Das heißt, ich mache das nicht so gestellt, sondern versuche eher immer nahbar zu sein. Aber das ist auch eine persönliche Frage, je nachdem, in welchem Segment du dich bewegst. Aber dann könntest du zum Beispiel sowas machen wie Moin. Und unten drunter schreiben, schöne Grüße aus Hamburg oder was auch immer. Und das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Dieser lokale Bezug ist so viel wert. Und selbst wenn ich Leuten aus Bayern schreibe, aus Berlin, aus was weiß ich nicht wo, aus dem Ausland und schreibe schöne Grüße von der Ostsee oder von der Schlei, das war ja der Fluss, der hier bei meinem Wohnort lang fließt, das wird sehr, sehr, sehr stark wertgeschätzt. Und man kann, ja, man wird einfach greifbarer. Insofern, das wäre auch noch ein Tipp, den ich dir nur mit auf den Weg geben kann. Bitte vermeide solche Sätze, die dich irgendwie, ja, die nicht auf den Punkt gebracht sind, die deine Kollektion nicht beschreiben, deine vielleicht auch die Produktkombinierfähigkeit und solche Sachen. Lass das einfach raus und fokussiere dich wirklich darauf, was will der Einzelhändler. Und wenn du dir darüber nicht im Klaren bist, dann geh doch einfach mal zu einem Einzelhändler und frag ihn. Genau. Das wäre Fehler Nummer 5. Fehler Nummer 6, das hatte ich gerade eben auch schon angesprochen, ist es, wenn deine Marge unattraktiv ist. Und mit einer attraktiven Marge meine ich Faktor 2,6 bis inzwischen sogar Faktor 2,7. Und das heißt ganz konkret, dein Produkt würde beispielsweise für 100 Euro an einen Einzelhändler verkauft und für 260 Euro verkauft an den Endverbraucher. Also der Einzelhändler würde es dann für 260 Euro weiterverkaufen. An der Stelle ein Hinweis, es funktioniert auf gar keinen Fall, wenn du dein Produkt in deinem Online-Shop für 100 Euro verkaufst und an den Händler auch für 100 Euro, weil warum sollte der Endverbraucher dann beim Händler kaufen? Das wird vielleicht mit einem Geschäft noch so gerade funktionieren, aber damit kannst du überhaupt nicht wachsen. Und ja, ich weiß, dass viele jetzt am Anfang mal sagen, ja, aber eine Marge von 2,6 bis 2,7, das ist doch unmöglich. Nein, eine Marge von 2,6 bis 2,7 ist nicht unmöglich. An der Stelle sei auch gesagt, dass dein Preis auf jeden Fall natürlich zum Produkt passen muss. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie hingehen und für ein Produkt, was weniger wertig ist oder wo ein Endverbraucher weniger für bezahlen könnte, den Preis plötzlich total anheben, sondern das musst du natürlich berücksichtigen. Letztendlich kannst du dich dem Ganzen aus meiner Sicht hervorragend nähern, wenn du hingehst in der Produktentwicklung und sagst, wie viel ist meine Zielgruppe bereit, der Steckbrief, der an deiner Wand hängt, wie viel ist diese Person bereit, für dieses Produkt auszugeben? Okay, und wenn du das für dich festgestellt hast, dann würde ich hingehen und beispielsweise sagen wir mal, du verkaufst jetzt eine Damenbluse und du hast dir überlegt und hast vielleicht auch ein paar Leute gefragt und so weiter und hast im Handel ein bisschen recherchiert und bist darauf gekommen, dass deine Bluse meinetwegen 120 Euro kosten darf. Oder um es einfach zu machen, dass dein Kleid 260 Euro kosten darf. Und dann weißt du automatisch, okay, mein Einkaufspreis muss also 100 Euro sein. Das heißt, dass deine Kosten in diesen 100 Euro natürlich enthalten sein müssen. Und ich vertrete den Einstieg in das Thema Preiskalkulation ebenso. Also wenn du zum Beispiel zum ersten Mal Preise kalkulierst, sage ich immer 50% Kosten, 50% Marge von diesen 100 Euro. Das heißt, 50 Euro Kosten, 50 Euro Marge. Das heißt, das, was du letztendlich am Produkt verdienst, was deine Einnahmen sind, was du dann natürlich noch versteuern musst. Und wenn du jetzt denkst, oh Gott, wie soll das denn bitte möglich sein, insbesondere wenn ich ein Produkt für 26 Euro verkaufe, dann ist mein Einkaufspreis 10 Euro, 5 Euro Kosten würde, das ist doch vollkommen unmöglich. Und das lohnt sich für mich nicht. Da sage ich dir, na, da würde ich nochmal drauf schauen. Also zum einen kommt es natürlich darauf an, welches Produkt verkaufst du. Ich kenne nicht wenige Kindermode-Labels, insbesondere aus dem Handmade-Bereich, deren Produkte vielleicht zu günstig sind. Zum anderen ist es natürlich auch ein erheblicher Kostenfaktor, wenn du deine Produkte produzieren lässt. Dann musst du natürlich für die Herstellung gar nicht mehr so viel Geld ausgeben. Und mit herstellen lassen meine ich jetzt nicht Fernost, sondern tatsächlich den europäischen Raum. Und zum anderen, du möchtest, dass dein Unternehmen wächst. Und die Frage, die du dir an der Stelle einfach stellen darfst, ist, möchtest du, dass dein Label, also möchtest du eben, sag ich mal, Einzelprodukte an Endverbraucher verkaufen oder möchtest du wirklich wachsen? Und nach meiner Erfahrung, wenn du kein Influencer bist mit mindestens 50.000, besser 100.000 Followern plus, dann glaube ich nicht, dass du es ohne den Handel schaffen wirst, deine Marke innerhalb von 3 Jahren sehr erfolgreich zu machen, sodass du schon mal regelmäßige Einnahmen daraus erzielen kannst, die mindestens ein solides Grundgehalt finanzieren. Und wenn du den Handel berücksichtigst, ist das absolut möglich. Das haben ganz viele vor dir gemacht. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, schreib mir einfach gerne eine Nachricht oder dazu noch Fragen hast, das vielleicht nicht verstanden hast, dann gehe ich da gerne nochmal genauer drauf ein. So, der letzte Fehler, den auch viele meiner Interessentinnen, am Anfang auch noch Kundinnen und sicher auch wirklich ganz, ganz viele machen, den ich selber aus meiner Vergangenheit auch absolut kenne, ist ein gravierender Fehler, und zwar, dass du dich kleiner machst, als du eigentlich bist. Kommen dir diese Sätze vielleicht bekannt vor? Ja, und mein kleines Label ist la la la. Oder ABC ist ein junges Label, das in XY gegründet wurde. Oder ich stehe zwar gerade noch ganz am Anfang, aber bla 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 bla. Das ist Rechtfertigung. Ich sage gar nicht, du sollst da irgendwas vorspielen, absolut nicht. Du sollst nicht sagen, hey, ich bin 10 Jahre am Markt, super professionell oder sonst irgendetwas. Das erwartet niemand von dir. Aber du gehst ja also hoffentlich nicht zum Bewerbungsgespräch und sagst, ja, sie haben da ja einiges angefordert, aber ich kann eigentlich das, das und das gar nicht. Und ich bin ja, in Englisch bin ich eigentlich noch Anfänger und das, du versuchst dich auch dort in einem angemessenen Licht zu präsentieren. Und wenn du dich dem Einzelhändler schriftlich vorstellst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, bleib doch einfach sachlich und bei den Fakten. Zum Beispiel, mein Label ABC wurde vor 3 Jahren da und da gegründet. Oder also einfach sachlich bleiben, vermeide solche Bezeichnungen wie junges Label oder wir haben zwar noch nicht viel Erfahrung, aber berichte doch lieber über die positiven Erfahrungen, dass du sehr gutes Kundenfeedback von deinen Endverbrauchern erhältst, dass du dich entschlossen hast, die Händler anzusprechen, weil du schon von vielen Händlern angesprochen wurdest und all solche Sachen. Das würde ich dir empfehlen. Das wäre aus meiner Sicht definitiv die bessere Herangehensweise. Und ja, vielleicht stehst du noch ganz am Anfang, aber ich bin mir ganz sicher, du hast schon so viel geschafft. Und ich meine, hey, du hast deine eigenen Produkte kreiert und möchtest die jetzt an den Einzelnen verkaufen. Insofern hast du schon Erfahrung, auf die du zurückgreifen darfst. Und genau das kannst du auch sehr gerne in dieser E-Mail, in dem Brief mit aufnehmen. Ja, long story short, ich fasse nochmal schnell zusammen, welche 7 Fehler du in Bezug auf die Einzelhändlerakquise auf jeden Fall vermeiden solltest. Und Fehler Nummer 1 ist, dass deine Kollektion nicht kommerziell genug ist, dass dein Lookbook, Fehler Nummer 2, nicht aussagefähig genug ist, Den dritten Fehler, den du vermeiden solltest, ist, wenn deine Zielgruppe nicht klar und eindeutig ist. Viertens, dass du die falschen Händler ansprichst. Tu das besser nicht. Fünftens, dass du die Händler falsch ansprichst mit der falschen Ansprache. Sechstens, dass deine Marge unattraktiv für den Handel ist. Und siebtens, dass du dich unprofessionell darstellst, also letztendlich kleiner machst, als du eigentlich bist. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und hat dir die auch weitergeholfen. Ich freue mich total, wenn du meinen Podcast auf iTunes bewertest. Und wenn du magst, hinterlass mir auch gerne ein Feedback kurz bei Instagram, schreib mir eine Direktnachricht, wenn du speziell Wünsche für eine Folge hast oder sag mir einfach mal, wie du es hier findest. Und ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und an der Stelle auch gerne nochmal der Hinweis, trag dich gerne in meinen Newsletter ein, wenn du bei der nächsten Runde von Ab in den Handel mit dabei sein möchtest, wo du lernst, wie du richtig effizient und super einfach verständlich lernst, Händler anzusprechen und von mir wirklich auch eine klare Strategie an die Hand bekommst und ich dir alles ganz genau erkläre. Gut, das war's für heute. Das hat mir wieder großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Runde. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen guten Wochenstart. Mach's gut!